Hallo ihr Lieben, eine neue Folge von Podcast für Josie ist online und heute ist es ein Interview und zwar, du kannst dir diese Folge auf meinem YouTube-Kanal Petra Adler Leicht Leben ansehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich einen ganz besonderen Menschen als Gast habe und ich bin total glücklich, dass er hier ist und zwar Bodo Jansen. Ich stell dich kurz vor, Bodo. Herzlich willkommen, dass du da bist erstmal.
Hallo Petra, ganz lieben Dank für die Einladung.
Ja, und Bodo ist Unternehmer, Bodo ist Chef der Hotelkette Upsteinsboom und an der Nord- und Ostsee, schwieriges Wort, du bist Autor und da habe ich dich auch kennengelernt, du hast verschiedene Bücher geschrieben, du bist Bestsellerautor, du bist Referent, du bist Coach, du bist Familienvater, Ehemann, du bist alles Mögliche und für mich ein ganz besonderer Mensch. Ich durfte dich kennenlernen, also ich habe im vorletzten Jahr die Ausbildung noch gemacht bei Robert Betz als Coach für die Wirtschaft und da haben wir unter anderem in einer Abendeinheit den Film gesehen, Die Stille Revolution. Ich habe auch das Buch hier einmal und ich fand das so beeindruckend, was du gesagt hast und habe dann jetzt dein neues Buch natürlich gesehen, gekauft, auch wieder durchgearbeitet, Das Neue Führen. Und aus diesem Grund habe ich dich heute eingeladen, dass wir dein Buch vorstellen, dass ich dir Fragen stellen kann. Ich habe mich gut vorbereitet und vielen Dank, dass du da bist. Ich finde, das ist ein ganz tolles Werk geworden, das Neue Führen. Und ich erzähle noch mal was zu dir, was ich so gelesen habe. Ergänz bitte gleich gerne, was du ergänzen kannst, was du ergänzen möchtest. Dein Vater ist ja vor vielen Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und du musstest ganz spontan diese Hotelkette übernehmen. Du warst relativ jung, ich glaube 35.
Ja, noch nicht ganz, ja, passt. Also 33 tatsächlich.
33 Jahre, genau. Und dann ist was passiert. Du hattest, ich weiß nicht, die Hotelkette, ich glaube, du hast über 600, fast 700 Mitarbeiter, ja? Und du hast eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Das alleine ist ja schon mutig. Und die Mitarbeiterbefragung hat ergeben, die wollten einen neuen Chef. Und da hast du was ganz Besonderes gemacht. Und zwar, vielleicht magst du jetzt übernehmen, du hast dich entschieden, in ein Kloster zu gehen. Und du nicht in irgendein Kloster. Du bist in ein Kloster gegangen, ja, zu namhaften Mönchen, zu Anselm Grün beispielsweise, um von der Persönlichkeit zu lernen, weil du hast gesagt, die müssen ja führen können. Und was ich so beeindruckend finde, Bodo, und da möchte ich gerade einsteigen mit dir, was war deine ganz tiefe Motivation, in das Kloster zu gehen? Weil das ist ja unendlich mutig, als junger Mensch zu sagen, nee, ey, die da draußen spinnen alle, was sagen die? Sondern wirklich zu sagen, ich gucke bei mir. Was war das Ausschlaggebende, diese tiefe Motivation bei dir?
Also das Ausschlaggebende war ein Hörbuch, das mir im Rahmen eines Interviews von einer Redakteurin empfohlen worden ist und sogar geschenkt worden ist. Das hieß Spirituell Führen mit Benedikt und der Bibel. Und die Autoren waren Friedrich Astländer und Anselm Grün. Und ich hatte mir dieses Hörbuch angehört, wobei zunächst einmal das, was ich dort gehört habe, noch gar nicht so viele Spuren hinterlassen hat. Erst in Verbindung mit dieser Mitarbeiterbefragung habe ich mich dann daran erinnert, an dieses Hörbuch und festgestellt, dass viele der Fragen, die ich hatte, in diesem Hörbuch Antworten zu finden sind und eben nicht in dieser klassischen Management- und Führungsliteratur, die es damals gab. Und dann habe ich mich erkundigt, Team Benedikt, das damals die Seminare im Kloster Münster-Schwarzach durchgeführt hat und habe festgestellt, es gibt ein Seminar, das heißt Spirituell Führen. Und es gab noch diesen Seminarplatz dort im November 2010 und da habe ich dann die Gelegenheit beim Schopfe gepasst, sagt man ja so aus der griechischen Mythologie, ja, Kairos, der sich ja darstellt so als junger Gott mit einer Glatze und einer Tolle. Und wenn man ihn sieht, dann muss man die Gelegenheit beim Schopfe passen. Und quasi habe ich Kairos beim Schopfe gefasst und habe diesen Seminarplatz dann gebucht und besucht und hatte so ein bisschen im Hinterkopf zur Motivation, dass die Mönche ja nicht alle freiwillig so lange im Kloster bleiben können. Also da müsste es ja irgendwelche Tipps und Tricks geben, die die Menschen in dieser Gemeinschaft hält. Und das war ja ein Stück weit mein Problem, das ich hatte, dass die Menschen weggerannt sind. Also ich habe im Grunde genommen und im übertragenen Sinne so ganz oberflächlich motiviert gedacht, Da finde ich Antworten auf die Frage, wie Mitarbeiterbindung geht.
Also das war deine Hauptfrage. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Was waren deine Fragen? Und deine Hauptfrage war, wie geht Mitarbeiterbindung?
Ja, wie sieht eine Führung aus, die Mitarbeiter ans Unternehmen bindet? Okay. Denn das war ja das Problem, das überhaupt erst dazu geführt hat, dass ich die Mitarbeiterbefragung durchgeführt habe, weil sehr viele Menschen das Unternehmen verlassen haben und weniger wieder zurückgekommen sind. Also ich hatte quasi ein Mitarbeiterproblem und das war der Grund, weshalb ich diese Befragung dann im Endeffekt durchgeführt habe, um herauszufinden, wieso gehen die denn alle?
Und ich habe in deinem Buch, das finde ich ganz spannend, das passt dazu, dass du vorher geführt hast, aus einem Bedürfnis nach Sicherheit, dass du praktisch viel im Controlling, im Qualitätsmanagement unterwegs warst und dass die Mitarbeiter zusätzlich viel Druck hatten, viel zu tun hatten. Und sind sie deshalb gegangen, aus diesem Grund?
Ja, es war ein Grund, das Sicherheitsthema, was du ansprichst, das manifestiert sich ja irgendwie im Alltag. Ne? Wenn jemand Angst hat und jemand ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, dann bleibt das nicht ohne Spuren in dem Umfeld. Und ich habe versucht, Sicherheit zu gewinnen, indem ich eine Bürokratie eingeführt habe, also ja. Prozesse eingeführt habe, Checklisten eingeführt habe, alles eingeführt habe, was ich glaubte zu brauchen, um die Informationen zu bekommen, die mir Sicherheit geben. Und das eine ist dann die Sicherheit, die ich dadurch empfinde. Das andere ist der Preis, der dafür gezahlt wird. Und den habe nicht ich gezahlt, sondern die Mitarbeiter, indem sie nur noch einen Bruchteil ihrer Zeit dafür zur Verfügung hatten, für die Gäste da zu sein und den anderen Teil der Zeit damit beschäftigt waren, etwas gegen meine Angst zu tun.
Wow, ich finde das so wertvoll, was du gerade sagst, weil ich glaube, genau das ist in ganz, ganz vielen Unternehmen der Fall, dass die Angst generell, ne, was du sagst, die Angst, der Wunsch nach Sicherheit natürlich unseren Alltag bestimmt. Wir alle kennen Ängste und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, warum halt heute es auch vielleicht zu Führungskräften, zu Fachkräftemangeln generell kommt, weil die Mitarbeiter dann wirklich weggehen in verschiedenen Bereichen halt, denke ich so. Und meine Frage jetzt noch, wie hast du das geschafft oder wie hat das Kloster dir geholfen, wirklich diese Sicherheit zu finden? War das die Stille? Weil ich denke mir, in so einem Kloster ist man vielleicht auch viel in der Stille. Du warst wirklich 1,5 Jahre, warst du wirklich in dem Kloster?
Die Frage, über die ich den Einzug erhalten habe in diese Thematik, war ja das Thema Führung auch. Also wie geht Führung? Und eine Aussage, die ich im Kloster eben durch Anselm Grün bekommen habe, war, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Und damit war ja schon mal ich konfrontiert mit der Frage, ja, führe ich mich denn selbst? Und wenn ja, wohin? Und das konnte ich mit Nein beantworten. Ich habe das Jahr geplant, ich habe Termine geplant, ich habe Budgets geplant, ich habe Aktivitäten geplant, aber mich selbst geführt mit der Frage, wohin, das habe ich nicht getan. Und das war eigentlich das, worum es ging. Und wenn wir über das Thema Selbstführung sprechen, dann geht es ja letztendlich darum, für sich etwas zu finden, in dem wir glücklich sind oder mit dem wir glücklich sind, in dem wir so diese innere Zufriedenheit erfahren. Und das gilt es herauszufinden. Also die Frage nach dem Grund, weshalb wir jeden Morgen aufstehen wollen, Lust haben aufzustehen zum Beispiel. Und das waren so die großen Fragen des Lebens. Ne? Also was ist das, welchem Sinn möchte ich meinem Leben geben? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was sind meine Eigenschaften? Um letztendlich für mich herauszufinden, was ist denn das Leben, was zu meiner Persönlichkeit passt, zu meiner Würde passt. Der Hirnforscher Gerald Hüther würde sagen, zu meinem wahren Selbst passt. Und damit war eigentlich der Einstieg dann geschaffen, das herauszufinden als allererstes. Denn das ist Selbstführung, herauszufinden, für sich herauszufinden, wer bin ich, wenn du so willst. Die Reise nach Delphi zum Apollo-Tempel. Und wenn ich das für mich herausgefunden habe, dann bin ich auch dazu in der Lage, andere Menschen zu führen. Und zwar nicht mehr im klassischen Sinne, wie wir das aus der Wirtschaft kennen, sondern sie zu führen im Sinne von sie zu befähigen, die an sie gestellten Aufgaben gut bewältigen zu können.
Ja, spannend, spannend. Hast du für dich Hättest du jetzt für Führungskräfte beispielsweise oder generell für Menschen Tipps, die sagen, wie finde ich das raus, wie ich mich selber führen kann, wie lerne ich mich wirklich in der Tiefe kennen? Also ich mache es ja, oder in der Transformationstherapie gehen wir immer wieder zum inneren Kind und gucken da genau, was das Kind wirklich mochte, was das Kind wirklich ja als kleines Kind noch wirklich geliebt hat beispielsweise. Und durch die Verurteilung, durch die ja Erwartung der anderen verändern wir uns. Und in der inneren Kindarbeit, was ich jetzt auch mache, gehen wir wirklich zurück wieder zu dem, um uns zu erinnern, wer wir wirklich, wirklich, wirklich sind, wofür wir da sind. Wie machen die das im Kloster oder wie machst du das? Das finde ich total spannend.
Also das ist tatsächlich ein Weg, der mir damals auch aufgezeigt worden ist, einer neben drei weiteren Wegen, die ich dort für mich erfahren habe. Und tatsächlich ist das auch ein Weg, also diese Verbindung zum inneren Kind und das, was ich als eine Brücke zwischen dem zu bauen, was ich als Kind geliebt habe zu tun und dem, was ich heute mache. Das ist eigentlich so, dass aus dieser kindlichen Quelle schöpfen, weil als Kind sind wir eben noch ganz unverbaut und ganz ursprünglich oder ursprünglicher. Und da sind wir auf der Habenseite noch nicht so sehr zugebucht, ne? Da haben wir noch nicht so viel bekommen von außen. Und das ist tatsächlich etwas, das wir bei uns im Unternehmen sehr, sehr stark auch fokussieren. Wir gehen zurück in die Kindheit. Wir versuchen uns daran zu erinnern, was die Menschen geliebt haben, als Kind zu tun, und bauen dann eine Brücke zu dem, was sie heute machen. Also die Kindheit ist eine Möglichkeit. Das andere sind die Krisen. Natürlich, das war eben bei mir auch der Fall. Also der Weg zu dem, was für mich wirklich, wirklich wesentlich ist, führt durch die Krise. Das steht im Biblischen ja auch schon, ne? Durch den Schmutz des Ackers buddeln, um an den Schatz zu geraten. Das heißt, ich stelle mich den Krisen und finde über das Betrachten, das Ruminieren, sagen die Mönche, der Krisen heraus, was denn das ist, was mir als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Denn in einer Krise sind wir uns selbst am nächsten. Da wissen wir, worauf es wirklich ankommt. Dann natürlich die Aussage, dass sich alles, was wir in unseren Krisen durchlebt und als Kind geliebt und erfahren haben, drückt sich in unserem gegenwärtigen Handeln aus. Das heißt, wenn ich kann die Abkürzung wählen und muss gar nicht zurück in die Kindheit gehen, das Verständnis, wieso es so ist, ist nicht entscheidend dafür, mit dem umzugehen, was ist. Also ich kann auch mich beobachten. Ja, das nennt man dann Gegenwärtigkeit, das nennt man die Metaebene, das nennt man sich ein Stück weit in der dritten Person zu betrachten und zu schauen, wie gehe ich denn mit bestimmten Situationen um? Wie sind meine Denkmuster? Wie sind meine Verhaltensmuster? Ja, wie sind meine Gefühlsmuster? Um mich immer wieder ein Stück weit dort herauszuholen, nicht indem ich gegen sie kämpfe, sondern indem ich sie annehme, erkenne, annehme, mich darauf einlasse und mit ihnen umgehe. Also das ist dieses, würde ich mal sagen, dieser dritte Weg. Das ist ein Weg, den Eckhart Tolle ganz stark beschreibt. Jetzt zum Beispiel. Ja, da geht er nicht zurück in die Kindheit, der geht nicht zurück in die Krisen, sondern der geht über den jetzigen Moment und all mein ganzes Leben, ja, drückt sich in diesem Moment aus. Alles, was ich bekommen habe. Ja, und dann natürlich der nächste Weg ist das Trial and Error. Also das ist einfach die Bereitschaft, etwas auszuprobieren, um über das auszuprobieren, in die Erfahrung zu kommen, was denn das ist, was zu mir passt und was eben nicht zu mir passt. Das machen Kinder ja genauso. Also ein Stück weit wieder das Kind in sich zu wecken und mit den Augen eines Kindes frei von Ressentiments durchs Leben zu gehen. Und das sind so die vier Wege, die ich dort mit auf den Weg bekommen habe und wo ich gar nicht sagte, eines besser, der andere ist schlechter. Ich glaube, das kann jeder für sich herausfinden, welcher der zu ihm passende Weg ist. Und manchmal ist es auch ganz, können es auch alle Wege sein. Also ich schöpfe manchmal aus der kindlichen Quelle, ich schöpfe manchmal aus der Quelle der Gegenwart. Ich schöpfe natürlich aufgrund meiner Geschichte sehr stark aus dem Schatz der Krise. Und ausprobieren, das mag ich auch gerne. Also.
Schatz der Krise, sagst du. Genau, das finde ich gut, denn du hast ja wirklich viel erlebt in deinem Leben, ne? Du bist ja auch mal entführt worden als junger Mann. Das finde ich ganz wichtig. Vielleicht war das auch ein Schlüssel, das weißt du besser als ich, dass du wirklich, wenn was passiert im Leben, mutig genug bist, da hinzuschauen, wie nach dieser Mitarbeiterbefragung. Vielleicht war das auch irgendwas, was irgendwas in dir geweckt hat, weil warst ja ziemlich lange, bist du entführt worden, bist dann befreit worden. Und ich denke, auch das ist natürlich was in der Tiefe, was dich geprägt hat als Mensch, dass du Menschen heute ein Unternehmen führst, das nicht nur zufriedene Mitarbeiter haben möchte. Du möchtest ein Unternehmen haben, das wirklich glückliche Mitarbeiter hast. Und das geht ja nur, wenn du das wirklich in dir hast.
Ja, also ich glaube, diesen Zahn möchte ich nicht nur mir, sondern auch anderen Führungskräften ziehen, dass wir als Führungskräfte nicht verantwortlich für die Zufriedenheit und das Glück unserer Mitarbeiter sind. Wir sind verantwortlich dafür, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die es ermöglichen, überhaupt zufrieden und glücklich sein zu können. Aber ob jemand wirklich zufrieden und glücklich ist, das liegt nicht in unserer Hand. Ich habe das Buch, ein Beispiel, im letzten Buch auch das Beispiel gegeben mit den Mitarbeitern im Hotel Kühlungsborn, die ich eben besucht hatte und die mir dann berichtet haben, dass sie gerade an der Zufriedenheitsgarantie arbeiten für die Gäste. Und ich habe dann sie gefragt, wie wollt ihr das machen? Und sie sagt, ja, unser Verhalten. Wir haben hier bei Obstersboom gelernt, beziehungsfähig zu sein. Also die Begegnung mit uns ist nicht eine Begegnung zwischen zwei Objekten, sondern zwischen zwei Subjekten. Wir sind interessiert an den Menschen, an dem, was sie mitbringen und. Und durch unser Verhalten sorgen wir dafür, dass die Menschen nur zufrieden sein können. Sag ich, gut, darüber könnt ihr verfügen, wie ihr euch den Menschen gegenüber verhaltet. Das liegt allein in eurer Macht. Dann sagen sie, wir sind Profis, ja, wir können Rahmenbedingungen schaffen, die einfach bezaubernd sind, ja, wir können eine schöne Atmosphäre schaffen, wir können alles ganz wunderbar machen. Und auch das zahlt auf die Zufriedenheit der Gäste ein, sage ich auch. Haken hinter euer Verhalten und die Rahmenbedingungen, die ihr schafft, da könnt ihr allein drüber verfügen, das liegt in eurer Macht. Ja, ihr könnt euch Verhalten und Rahmenbedingungen schaffen, die alles, die darauf einzahlen, die darauf hinwirken, dass die Menschen zufrieden sind. Aber sage ich, ich hatte vor kurzem eine Teilnehmerin in einem meiner Seminare und die hat am Tag ihrer Anreise Diagnose Brustkrebs bekommen. Und wenn jetzt so ein Gast hier ins Haus kommt, könnt ihr diesen Gast zufrieden machen? Nein, könnt ihr nicht. Seht ihr? Und so bringt jeder Mensch etwas mit hier in dieses Haus, in dieses Unternehmen, was wir nicht kennen, was wir nicht wissen und worauf wir auch keinen Einfluss haben, das zu ändern. Das heißt, wir dürfen demütig sein, ja, uns unserer Begrenztheit bewusst werden und uns dafür einsetzen, dass durch unser Verhalten und durch die Rahmenbedingungen, die wir schaffen, Zufriedenheit und Glück möglich wird. Aber verantwortlich dafür, dass es wirklich so ist, ist wirklich jeder selbst.
Ja, klar. Klar, wunderbar gesagt, weil das sind ja erwachsene Personen, mit denen du arbeitest. Sie sind für ihr Leben verantwortlich, jeder für seine Gefühle, für seine Gefühle. Glaubst du oder bist du der Meinung, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei dir, arbeitet ihr mit Gefühlen, also auch Gefühle fühlen? Was machen Gefühle überhaupt? Weil wenn du gut mit Gefühlen umgehen kannst, macht es ja auch eine gewisse Resilienz.
Ja, was heißt gut mit Gefühlen umgehen? Also wir haben ein Somatogramm. Also es geht erstmal für uns darum, herauszufinden, Gefühle zu identifizieren. Was ist denn das gerade für ein Gefühl? Und auch für sich zu erkennen, dass ich nicht das Gefühl bin, sondern dass das Gefühl in mir ist und dass das durchaus zwei unterschiedliche Dinge sind. Das haben wir aus dem Buddhismus für uns mitgenommen. Also Gedanken sind etwas Äußeres, Gefühle sind etwas Äußeres. Die haben im Wesentlichen mehr mit meiner Konditionierung zu tun, als mit dem, wer ich wirklich bin. Und so versuchen wir dem natürlich auf die Schliche zu kommen, dass wie ein bisschen, weil das innere Kind muss Heimat finden, gibt es ja von der Stefanie Stahl, dieses Männchen, haben wir auch Männchen. Und mal versuchen, Gefühle zu identifizieren, indem wir sie malen. Also ich schaffe dann eine Situation, in der die Menschen sich an etwas erinnern, was ihnen Angst macht zum Beispiel. Und dann schauen sie mal in sich hinein und versuchen herauszufinden, wo die Angst entsteht und wie sie aussieht. Also Ziel ist es schon, ein Teil unserer Arbeit besteht schon darin, die Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gefühle ordnen zu können. Was ist denn das? Ist das gerade Scham? Ist das Wut? Ist das Trauer? Ist das Angst? Ist das Freude? Was ist denn das? Und zwar gar nicht so sehr, um das zu bewerten, dieses Gefühl, Trauer ist schlecht oder so, sondern um es zu erkennen. Und damit so ein Stück weit auch diese Bewertung davon herauszunehmen. Eine Trauer muss nicht schlecht sein. Und das ist ja etwas, wenn wir mit Angst arbeiten, dann gibt es laut des österreichischen Psychoanalytikers Viktor Frankl, Logotherapie, mit dem arbeiten wir ja sehr, sehr eng zusammen. Also nicht mit ihm, er ist schon lange tot, aber mit seinen Nachfolgern in Anführungsstrichen. Die drei Urquellen der Angst liegen an Angst vor Leid, Angst vor Schuld und Angst vor dem Tod. Und es gibt kein Leben ohne Leid, es gibt kein Leben ohne Schuld und es gibt kein Leben ohne Tod. Also anstatt permanent davor zu flüchten, geht es eher darum, zu lernen, damit zu leben oder es vielleicht sogar noch viel besser zu nutzen. Also wie kann ich etwas, was ich als negativ interpretiere, Trauer, Wut, Enttäuschung, nicht davor flüchten, nicht dafür sorgen, versuchen, das zu vermeiden, weil es gibt kein Leben ohne Enttäuschung, ja, ohne Trauer und ohne Wut, sondern wie kann ich im Grunde genommen lernen, damit zu leben und damit gut umzugehen. Und das ist dann für mich Resilienz. Ja, dass also ich die Kraft der Verzweiflung dafür nutze, um etwas Sinnvolles zu entwickeln, zum Beispiel. Und das ist mein persönlicher Anspruch der Führung. In der ethischen Philosophie wird ja auch der Begriff Eudaimonie genannt. Ja, also die innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren. Und das ist das, was mein Führungsziel ist, wenn du so willst. Und äußere Faktoren, dazu gehören für mich die Gefühle, dazu gehören für mich die Gedanken, neben anderen Dingen, die um uns umgeben und einfach zu lernen, gut damit umzugehen.
Spannend. Wie kann ich mir das vorstellen in der Praxis? Ich bewerbe mich jetzt bei dir und sage, ich möchte bei dir arbeiten. Du stellst mich ein beispielsweise, ja? Oder geht es durch einen Prozess vorher, wenn man sich bewerben will? Also ich werde mich jetzt nicht bewerben, obwohl wer weiß. Und wenn man an diesen Motivationsprogrammen, sind das Motivationsprogramme, wie gehst du mit den Mitarbeitern dann um? Ich verstehe das nicht. Ich möchte gerne wissen, weißt du, wie das in der Praxis aussieht? Oder ist das zu viel?
Also wie der Bewerbungsprozess aussieht, dafür gibt es keinen Standard bei uns im Unternehmen, weil der Mensch ist kein Standard. Also wir leiden ja häufig darunter in unserer Organisation, dass wir den Menschen als Objekt betrachten. Also pauschal, ne? Mitarbeiter, Auszubildender, Geschäftsführer, Tierschützer, Politiker, Lehrer, wir haben ja so ein Bild dann. Und dann pauschalisieren wir, objektivieren die Menschen und das hindert uns ein Stück weit daran, kluge Entscheidungen im Umgang mit den Menschen zu finden. Und das heißt also, die Prozesse sind bei uns sehr unterschiedlich. Es gibt die Unternehmensbereiche, da läuft es eher klassisch ab, dann gibt es die, da gibt es eine Bauchentscheidung, dann gibt es andere, da gibt es eine Teamentscheidung, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt nicht den Prozess, genauso wenig wie es den Weg gibt oder die Führung gibt. Okay. Das ist immer sehr abhängig von dem, welchen Kontext ich mich bewege, welche Menschen ich führe und was für mich Erfolg bedeutet. So, das ist das eine. Und dann jetzt, wenn ich an dieser Motivationsschulung sind, ist überhaupt nicht. Es geht überhaupt gar nicht darum, Menschen zu motivieren. Da sind wir sehr weit davon entfernt, sondern es geht vielleicht darum, sie zu inspirieren. Ja, das ist ein großer Unterschied für uns, also die Menschen ein Stück weit dafür zu begeistern, sich auf den Weg nach Delphi zu machen, also sich ein bisschen besser kennenzulernen. Und das Programm, was wir dafür haben, nennt sich Curriculum. Das ist so der Kernprozess bei uns im Unternehmen. Das geht über ein Jahr, das sind 6 Module und darüber finden dann die Teilnehmer, das sind ja nicht nur Obstarzt-Boma, sondern auch Externe, 50-50, bekommen dann einen Einstieg letztendlich in dieses Thema der Selbstführung und wenn es gut läuft, dann springt der Funke über und sie werden über dieses Curriculum hinaus damit weitermachen, zu versuchen, sich ein bisschen besser kennenzulernen. Und das ist eigentlich das nicht mehr als Initialzündung. Also die können wir aufbauen, diese Initialzündung, die dauert so ein Jahr und dann entscheidet sich letztendlich danach, ob jemand angezündet ist, um so zu sprechen, oder vielleicht noch nicht, es vielleicht nochmal eine andere Erfahrung braucht, wie jetzt die Reise nach Ruanda zum Beispiel oder eine Tour des Lebens oder sonst etwas. Unser Unternehmensalltag ist letztendlich so aufgebaut, dass wir immer wieder Möglichkeiten schaffen, die Menschen dabei helfen, dieses Interesse zu entwickeln, sich selbst zu führen. Weil wer sich selbst führen kann, wenn der sich oder diejenige sich auf den Weg gemacht haben, dann entwickelt sich daraus alles von selbst.
Ich frage nochmal weiter in der Tiefe. Selbstführung bedeutet auch der Umgang mit meinen eigenen Emotionen, mit meinen, also im Prinzip, wenn ich jetzt sage, in deinen Worten, ich führe mich selber, dann komme ich mit mir gut klar, dann bin ich einfach mit mir zufrieden, ich stehe zu dem, was ich tue, ich kann mit meinen Gedanken umgehen, mit meinen Gefühlen, ich weiß, wenn ich getriggert werde, wo das herkommt, oder nehme ich noch mal ein bisschen mehr mit?
Ja, Selbstführung, wenn du so willst, geht es darum, ja, bei der Selbstführung Bewusstheit zu entwickeln. Also ich werde mir meines Selbst bewusst. meines Denkens, Fühlens und Handelns. Also Selbstführung bedeutet nicht, immer zufrieden sein zu müssen. Das gibt es nämlich nicht. Das ist eine Illusion. Sondern Selbstführung bedeutet auch, dann mit mir gut umzugehen, wenn ich unzufrieden bin. Also einfach einen guten Weg im Umgang mit mir selbst zu finden, mit dem, wer ich bin. So würde ich das beschreiben, ne? Also ich finde einen guten Umgang mit dem, wie ich bin, wie ich geschaffen worden bin.
Ja.
Und nehme das an, was mir schmeckt. Ich nehme das an, was mir nicht schmeckt. Ich finde einfach, auch wenn es nicht glatt läuft, einen guten Weg mit meinen Gefühlen, mit meinem Denken und mit meinem Verhalten. Und das hat etwas mit Bewusstheit zu tun. Also Selbstführung, das Ziel von Selbstführung, wenn du so willst, klar ist die Selbsterkenntnis. Ja, das sagen die Benediktiner ja auch. Der Weg zu Gott führt über die Selbsterkenntnis. Und ich habe Anselm Grün mal die Frage gestellt. Ich so, Anselm, was unterscheidet eure Suche nach Gott von meiner Suche nach mir selbst? Ich dachte, gar nicht so viel, weil Gott drückt sich in dir aus, wie er dich gemeint hat. Und dadurch sind auch die Bücher so spannend geworden. Also so wie die Mönche nach Gott suchen, bieten die Bücher wie die Bibel oder alle, auch die ganzen heiligen Schriften oder viele heiligen Schriften und auch die Regel des heiligen Benedikt sind eigentlich Bücher, die mir dabei helfen, Selbsterkenntnis zu gewinnen. Und das macht sie super spannend. Ja, und das ist eigentlich Selbstführung. Also dieses sich seines Selbstbewusstwerden, seines Fühlens, Denkens und Handelns und aus einer Metaperspektive heraus, das dann auch damit umzugehen.
Schön. Du kommst gerade nochmal auf deine Bücher. Ich habe da so einen Impuls, wenn du gerade auch dieses Buch geschrieben hast, das fühlt sich für mich an, wenn ich das lese, dass viel aus deinem Inneren kommt, wirklich aus deinem, dass du gar nicht so, dass du wirklich so eine Verbindung hast. Irgendwie so fühlt sich das für mich an, dass da ganz viel aus dem inneren Kern kommt. Liege ich da richtig? Hast du so eine innere Stimme, auf die du hörst? Hast du die das durch deinen Klosteraufenthalt vielleicht irgendwie, dass sie dir bewusster geworden ist, diese innere Stimmung, diese innere Führung generell, weil das, ja, ich finde, da stehen so viele extreme Weisheiten drin, das sage ich, ist es ein Buch für mich, also für jeden Menschen, gerade das neue Fühlen. Hast du eine innere Stimme oder hörst du häufig auf deine innere Stimme? Hast du da eine gute Verbindung mit dir?
Ja, ich höre sehr auf meine innere Stimme. Ich versuche so wenig wie möglich nachzudenken und auf meine innere Stimme zu hören. Und so entstehen letztendlich auch tatsächlich die Bücher. Aber das ist nicht nur bei den Büchern, sondern das ist auch bei Vorträgen. Ich weiß in dem Moment, wo ich die Bühne betrete, noch nicht, was ich sage. Und in dem Moment, wo ich die Bühne wieder verlasse, nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, also das ist mir ein bisschen extrem. Aber es fließt eigentlich. Ich muss über das, was ich denke und sage, nicht nachdenken.
Ja, wow, wow. Und dein Unternehmen, klar, muss man natürlich nachdenken beim Unternehmen, aber führst du auch zum Teil intuitiv?
Ja, das tue ich und das überfordert natürlich auch immer wieder Menschen. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit der Chefredakteurin der Wirtschaftswoche und da bin ich so mit einem Gespräch drauf gekommen, da habe ich gesagt, ja, vielleicht müssen wir die Menschen auch so stark entwickeln, weil persönlich unterentwickelte Menschen bei uns gar nicht sich zurechtfinden würden in all dem Chaos. Also das ist ja letztendlich so, ne? Also das eine bedingt ja das andere. Und ich würde sagen, intuitiv. Also ich lege viel mehr Wert auf meinen Bauch und meine innere Stimme als auf irgendetwas, was in meinem Kopf vorgeht.
Ja.
Also das ist so vielleicht ein Beispiel auch, wenn wir mal so eine Führung und eine Unternehmensgemeinschaft gehen, dann ist dann Der Kern liegt ja in der gelingenden Beziehung zwischen den Menschen.
Mhm.
Ja, und eine Beziehung ist etwas, was ich mehr fühlen als verstehen kann.
Ja.
Das haben wir ganz häufig. Wir diskutieren in Krisen, in Streitgesprächen, da sind wir da Kopf an. Ja, aber letztendlich ist das Fundament einer gelingenden Beziehung ist nicht das, was wir denken, sondern das, was wir fühlen.
Mhm.
Ich kann ja meinen Kindern sonst was sagen, wenn ich das, was ihnen sage, wenn sie das nicht fühlen, dann geht es an ihnen vorbei.
Genau.
Und so ist es mit anderen Menschen auch.
Genau, und die gelingenden Beziehungen hast du natürlich hundertprozentig im Kloster kennengelernt, weil also dieses zu leben, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Menschen und man hat mit allen eine Beziehung trotzdem gehabt, mit dem einen besser oder schlechter. denke ich so.
Und das ist das, was wir, glaube ich, sehr aus dem Kloster lernen können, oder was ich gelernt habe, ist die Aussage von Abt Fidelis, ein ehemaliger Abt, der sagte, Bodo, wir sind alles Brüder, was aber nicht heißt, dass wir Freunde sind. Und wir setzen ja häufig voraus, wenn wir über gelingende Beziehungen sprechen, dass diese gelingende Beziehung nur mit Menschen bestehen können, die gleichgesinnt sind oder die uns gefallen oder die ein gleiches Hobby haben. Und da fehlt diese Bedingungslosigkeit. Und was wir uns nicht aussuchen können, sind unsere Geschwister und auch nicht unsere Eltern. Und zugleich sind wir natürlich mit ihnen verbunden, mit Geschwistern sogar länger als mit jedem anderen Menschen auf der Welt. Rein formal, das können wir auch nicht wegdiskutieren, egal ob wir sie mögen oder nicht. Ja, ob wir gleich sind oder unterschiedlich sind. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, zu sagen, auch für Betriebe, für Unternehmen. Wie häufig erlebe ich das, dass Menschen den Job wechseln, weil ihnen irgendeine Nase des Kollegen nicht fällt oder des Chefs nicht gefällt. Also sie flüchten vor dem anderen und dem Andersdenkenden. Und sie vergessen dabei, dass im nächsten Unternehmen es wieder jemanden geben wird, der anders denkt und dessen Nase mir nicht gefällt. Also anstatt davor zu flüchten, kann ich auch lernen, damit zu leben. Und die Mönche machen das eigentlich auf eine ganz wunderbare Art, nämlich indem sie gar nicht versuchen, den anderen zu verändern, sondern sie lernen, mit dem zu leben, was mir begegnet. Und das finde ich ganz wunderbar. Also das wird man im Kloster nie erleben, dass ein Mönch den anderen für seine Schwächen versucht zurechtzuweisen oder ihn da zu belehren. Ja, sondern das wird es nicht geben, sondern er lernt, damit zu leben. Und versucht den anderen nicht aktiv zu verändern, sondern durch den Umgang mit ihm eine Hilfestellung dafür zu leisten, sich zu entwickeln. Also wie kann ich eine Hilfestellung leisten, ohne einen Menschen zu belehren, ist die Fragestellung. Wie kann ich mir selbst helfen, ohne zu flüchten? Das sind eigentlich diese Dinge, um die es geht. Und das haben wir total verlernt bei uns in der Gesellschaft.
Klar. Und wie stehst du zu Führung und Spiritualität? Steht ja, das ist ja meistens so ein bisschen, wie stehst du dazu? Weil ich finde, das, was du, Spiritualität ist für mich auch eine Haltung, ein spezieller Glauben. Das ist ja auch unterschiedlich, was man davon hält oder was man dazu sagt, wie ich Spiritualität benenne.
Also Spiritualität hat erstmal für mich nichts mit Kirche zu tun. Ich glaube, dass jeder Mensch spirituell ist. Ja, wir haben eine Religion, aber wir sind spirituell. Mhm. Ich glaube, das ist das, was die Menschen miteinander verbindet. Sie sind spirituell, wie auch immer diese Spiritualität gelebt wird. Indem ich in die Kirche gehe, indem ich zu einem Yogakurs gehe, was auch immer. Und Spiritualität bedeutet, wenn ich dem, was mir als Mensch wirklich, wirklich wichtig ist, im Alltag Raum gebe. Das ist für mich Spiritualität.
Das ist für dich Spiritualität.
Ja. Also völlig neutral, frei von Religion oder Esoterik oder sonst irgendetwas. Aber das ist ja nur meine Sichtweise, ne? Und es gibt da ganz viele Sichtweisen. Von daher ist es schwierig, in einem unterschiedlichen Verständnis über den Begriff darüber zu sprechen.
Dann mir ist das nur wichtig, dann bedeutet für dich für dich ist es ganz wichtig, in deinem Unternehmen die Menschen wirklich zu stärken. Das ist für dich ein Haupt, ja, das machst du, Menschen stärken. Dann ist das schon
ist
eine
der
Art,
Sinn meines Lebens.
Ja. Genau, das ist der Sinn deines Lebens, genau. Sind wir gleich, sind wir ähnlich, auch ich will die Menschen stärken. Und das ist für dich, bedeutet für dich auch Spiritualität in dem Sinne, in der Führung Menschen stärken.
Wenn ich das lebe, was mir als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, dann ist das für mich Spiritualität. Wobei ich sagen muss, ich kann Menschen nicht stärken. Ich kann Menschen dabei unterstützen, sich selbst aufzurichten und stark zu werden. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Also jemanden stärken oder sich für jemanden stark machen oder jemanden dabei zu helfen, sich selbst aufzurichten und selbst stark zu werden, das sind schon sehr große Unterschiede.
Und was sind für dich ganz starke Führungen? Was wäre für dich eine starke Führungskraft?
Die Menschen dabei hilft, aus der Angst zurück ins Vertrauen zu finden.
Ja.
Die Menschen dabei hilft, abends aufrechter nach Hause zu gehen, als sie morgens gekommen sind.
Na, das sind
die Menschen dabei zu helfen, aus der Opferrolle heraus in die Selbstverantwortung zu kommen. Und die Menschen dabei zu unterstützen oder die Menschen dabei zu beschützen, sie zu befähigen, sich den Herausforderungen zu stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Wenn mir das gelingt als Führungskraft, dann habe ich Menschen um mich herum, die selbst die Verantwortung dafür übernehmen können, für das, was sie tun.
Ich finde den Satz, was du gerade gesagt hast, wenn die Menschen aufrechter abends nach Hause gehen, als sie gekommen sind, das finde ich so, das hat mich gerade richtig, also habe ich Gänsehaut gehabt, das fand ich richtig spannend, es finde ich so, so berührend wirklich. Ich habe neulich irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, vielleicht war das auch in deinem Buch, dass wenn Menschen ja gesünder werden in dem Unternehmen, dass sie nicht krank werden, dass sie gesund werden im Unternehmen, vielleicht habe ich das auch bei dir gelesen, das kann sein, ich habe so viel gelesen in letzter Zeit, sagt ja im Prinzip das Gleiche aus eigentlich.
Ja, das ist ja das, was wir formal bei uns als Unternehmenszweck formuliert haben, ne? Das, was wir tun, das psychische, physische und soziale Wohlbefinden der Menschen stärkt. Ja, aber dieses Wohlbefinden eben unabhängig vom Wohlstand, denn das ist das, was viele miteinander verwechseln, Wohlstand und Wohlbefinden. Die haben eigentlich in der Regel wenig miteinander zu tun. Also je größer auch das Bedürfnis, je größer die Sicherheit, desto größer die Bequemlichkeit. Je größer die Bequemlichkeit, desto größer die Unzufriedenheit. Also sich nur sicher fühlende Menschen sind eigentlich ungenießbar und auch nicht zu bewegen.
Und wodurch entsteht, wenn du meinst, wodurch entsteht wirklich Vertrauen? Wodurch bekommen deine Mitarbeiter Vertrauen zu dir, deine Mitarbeiter, deine Familie, dein Umfeld generell? Dieses tiefe Vertrauen aus der Angst, was wir alle kennen, in das Vertrauen. Wodurch entsteht Vertrauen bei Mitarbeitern und generell bei Menschen, deiner Meinung nach?
Also Vertrauen ist nichts, worüber wir verfügen können. Ich kann jetzt nicht sagen, Petra, vertraue mir jetzt sofort. Ja, das würdest du komisch finden. Sondern Vertrauen ist meines Erachtens immer das Ergebnis einer Erfahrung, die ich mache. Die kleine Schwester des Vertrauens ist der Mut. Also ermutige ich Menschen, etwas auszuprobieren. Ja, und wenn sie über dieses Ausprobieren eine Erfahrung machen, die ihr Vertrauen stärkt, dann ist das Vertrauen stärker geworden. Und wichtig ist, glaube ich, als Führungskraft hinter diesen Menschen zu stehen, dass für den Fall, dass das, wozu ich sie ermutigt habe oder sie sich selbst ermutigt haben, nicht zu einer so negativen Erfahrung wird, dass sie daran zerbrechen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Ja, also die Menschen zu ermutigen, und der Weg zum Vertrauen führt über den Mut. Menschen, die Vertrauen haben, die brauchen keinen Mut, die vertrauen einfach. Und das ist für mich so dieser Weg, ne? Dass die Menschen darauf vertrauen können, was ich tue. Wobei ich das schon differenziert betrachte. Ich werde da ganz häufig gefragt, wo du kannst du überhaupt noch vertrauen, nachdem dein bester Freund dich quasi an den Tod verkauft hat, wenn du es so willst. Sag ich, ja, natürlich kann ich vertrauen. Wieso ist das möglich? Sag ich ganz einfach, ich vertraue nicht unbedingt den Menschen an sich, aber ich vertraue darauf, dass egal was durch diese Menschen geschieht, das für etwas gut ist, was meiner Entwicklung dient. Ja, das heißt, also das Vertrauen kann durch einen Menschen enttäuscht werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich nicht mehr vertraue. Weil ich würde mein Vertrauen ins Leben nie abhängig machen von der Verbindlichkeit oder Unverbindlichkeit eines Menschen. Dann hätte ich schon verloren.
Max, noch mal kurz. Ich weiß nicht, ob alle wissen, du hast gerade gesagt, dass du praktisch von deinem besten Freund verraten wurdest, ne? Magst du noch mal kurz erzählen? Das war ja damals die Entführung. Dein bester Freund hat praktisch dich verraten und dann bist du entführt worden.
Ja, nee, er hat mich nicht nur verraten, er war selbst der Drahtzieher der Entführung. Und ja, hat sich eben mit mir kidnappen lassen über die 8 Tage, in denen ich 8 Scheinhinrichtungen über mich hatte ergehen lassen müssen. Und das ist natürlich ein massiver Vertrauensbruch, ne? Wenn der vermeintlich beste Freund dann der Feind in meinem Bett wird, wenn du so willst, und eben sämtliches Vertrauen, das ich ihm entgegengebracht habe, dann missbraucht zu seinen Gunsten, um Geld zu bekommen. Aber dann eben auch zu sagen, hey, dieses Verhalten des Menschen erschüttert nicht mein Vertrauen in das Leben, sondern bestärkt es eigentlich jetzt gerade auch, weil ich gelernt habe, dass so eine Krise auch dafür gut ist, sich als Mensch gut entwickeln zu können. Und das ist das, was ich damit meine, ne? Also das Vertrauen in das Leben nicht abhängig zu machen von dem Verhalten einzelner Menschen. Dann haben wir verloren.
Ja. Du hast viel erlebt. Hast du bei dir in den Hotels irgendwie Ruheräume, stille Räume? Meditiert ihr zusammen? Ich bin ja so ein bisschen neugierig. Ich stelle mir das schon ein bisschen anders vor, von den ab. Meditiert ihr zusammen? Habt ihr Ruheräume? Ich finde immer so in Schulen beispielsweise gibt es meistens nur Pausenräume, wo alle toben und viele Schüler würden sich wünschen, so einen Ruheraum zu haben. Gibt es sowas bei euch im Hotel?
Also die meisten Hotels haben in jedem Fall Meditationsbänke, die von meinem Schwiegervater gebaut worden sind.
Toll.
Und über einen längeren Zeitraum habe ich auch gesehen, dass die Räume eingerichtet waren und auch genutzt worden sind. Also wenn ich zum Beispiel in Häusern bin, dann meditiere ich mit Mitarbeitern und Gästen zusammen. Ob und wenn ja, wie regelmäßig das im Alltag dann tatsächlich stattfindet, das kann ich gar nicht überblicken. Das ist bei dem einen in unserem Hotel für Zeit in Stille. Da wird 6-mal am Tag meditiert, ja, zu festen Zeiten oder 5-mal am Tag zu festen Zeiten meditiert. Sowohl Gäste wie auch Mitarbeiter haben die Möglichkeit, das zu tun,
Wow.
während dann vielleicht in einem anderen Hotel das nicht der Fall ist. Also das ist auch eben sehr individuell, aber die Freiheit, es zu tun, bekommt bei uns jeder.
Ja, schön. Eine Freundin von mir, die ist häufiger mal bei dir im Hotel und die sagte nämlich, wenn man bei dir in das Hotel kommt, dann hat man da eine ganz andere Atmosphäre als sonst in den Hotels. Das ist zu bemerken, weil die Mitarbeiter, weil die auch mehr Zeit haben für die Gäste, glaube ich, ne? Weil sie nicht mehr andere Tätigkeiten, die haben, du gibst ihnen Zeit, dass sie sich um die Gäste besser kümmern können. Ja?
Ja, ich gebe ihnen Zeit, schaffe Rahmenbedingungen, in denen es möglich ist, das, was ich liebe zu tun, auch gut machen zu können und nicht nur fertig werden zu müssen. Ja, das ist
Ja.
ja schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Das erleben wir heute ganz anders, dass der Schreibtisch so voll ist und da gibt es vielleicht etwas, was ich total gerne mache, aber ich bin total frustriert, weil das nächste Projekt schon wieder auf mich wartet und ich das gar nicht meinem Anspruch gerecht oder meiner Qualifikation gerecht werden kann. Das ist zum Beispiel etwas, was mir total wichtig ist, dass die Menschen ihrer Persönlichkeit und ihrer Qualifikation entsprechend sich auch einbringen können und nicht nur das Gefühl haben, nur noch fertig werden zu müssen. Dass diese Rahmenbedingungen kann ich ja schaffen. Dann eben den Gast nicht nur als Gast zu sehen, also als Objekt Gast, das ist der Gast, sondern da steht ein Mensch, ein Subjekt. Und dann auch dieses Interesse an diesem Subjekt, an diesem Mensch zu haben. Das ist die höchste Form der Wertschätzung, die wir geben können. Die höchste Form der Wertschätzung ist, nicht eine tolle Dienstleistung zu erbringen. Die höchste Form der Wertschätzung ist es, sich für den Menschen zu interessieren. Und zwar jenseits der eigenen Meinung und Auffassung, sondern da bist du, wer bist du? Erzähl mal und interessiert daran zu sein, wer du bist. Und das geschieht natürlich in einem Gespräch und dafür brauche ich Zeit. Und das ist das, was mir wichtig ist, Zeit für Beziehungen zu haben.
Sich für den Menschen interessieren bei fast 700 Mitarbeitern. Sir.
Natürlich, natürlich kann ich nicht jeden
Alle.
in gleichem Maße über einen Kamm scheren, aber das bedeutet für mich zum Beispiel auch nicht Gerechtigkeit, es ist keine Gleichbehandlung. Die einen
Ja.
brauchen mehr Aufmerksamkeit, da wird mehr Aufmerksamkeit den Menschen gerecht. Bei dem anderen wird weniger Aufmerksamkeit diesem Menschen gerecht. Es geht einfach darum, wenn ich irgendwo bin, mein Bestes zu geben. Ja, und das heißt, in der Begegnung mit Menschen offen zu bleiben, mich einlassen zu können auf das, was ist,
Ja.
und eben nicht gestresst von A nach B zu rennen, sondern sich der Verantwortung für die Beziehung bewusst zu sein und sich die entsprechende Zeit auch zu nehmen auf dem Weg von A nach B, die Möglichkeiten beim Shop verpassen zu können. Das ist ja das Entscheidende. Also das tun wir ja nicht, weil wir, wenn ich in der griechischen Mythologie bleibe, im Kronos unterwegs sind. Kronos war ja der Urvater, der versucht hat, aus Machtbesessenheit seine Kinder aufzufressen. Und das gab jetzt gerade noch wieder, meine Frau hat aus der Zeitung die Zeit formuliert, wie viele Stellen in den Kitas fehlen und wie wenig Zeit doch letztendlich für die jungen Menschen bleibt und wie die Prioritäten in einer Leistungsgesellschaft gesetzt sind, dass eben keine Zeit für Kinder bleibt. Das heißt, aus einem Egoismus heraus entwickeln sich viele Menschen zu Lasten ihrer Kinder. Das ist eigentlich das, was wir im Alltag übertragen können. Das ist Kronos. Ja, das ist total Kronos. Und Kairos ist dem nicht auf ein Ziel hinarbeiten und koste es, was es wolle, um jeden Preis dieses Ziel zu erreichen. Ja, zu Lasten der Mitarbeitergespräche, zu Lasten der Kinder oder was weiß ich. Ich will das erreichen und mir ist alles andere egal, sondern das wäre Kronos und Kairos wäre okay. Klar, ich habe das Ziel da hinten im Blick, aber den Weg dorthin genauso. Und beachte das, was mir auf diesem Weg begegnet. Mhm. Und wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann greife ich sie beim Schopfe.
Ja, total toll. Kann ich mir richtig vorstellen, wie du durch so einen Flur gehst und den Mitarbeitern achtsam begegnest, jedem Einzelnen, das denke ich schon. Ich habe eine Frage noch, weil unsere Zeit ist bald um, sehe ich. Eine Klientin von mir, und ich glaube, das betrifft viele Führungskräfte, die fühlt sich ständig oder auch so Menschen in einem Hamsterrad und überlegt, bin ich überhaupt Führungskraft? Gehöre ich überhaupt dahin? Was würdest du so einem Menschen, ist vielleicht jetzt schwer, pauschal das zu sagen, aber gibt es da irgendwas, was du so einem Menschen ja empfehlen würdest? Ich weiß gar nicht, gehöre ich in die Führung oder gehöre ich da noch hin? Wie kann der Mensch das für dich, für sich selber testen? Er fühlt sich nur im Hamsterrad und denkt, oh, vielleicht muss ich was anderes machen. Was würdest du so, weil ich glaube, das geht ganz vielen Menschen.
Die Frage, die sich jeder stellen kann, ist die Führung für mich Mittel zum Zweck dafür, dass ich Karriere mache oder es mir besser geht? Oder ist die Führung für mich Mittel zum Zweck dafür, andere Menschen zu stärken?
Ja, super. Ja.
Ja. Und ich, es gibt ja vor kurzem oder vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich auch noch drüber gesprochen, vom Hamsterrad zum Fels in der Brandung. Aber da bin ich auch schon ein Stück weit davon entfernt. Es geht nicht darum, vom Hamsterrad zum Fels in der Brandung zu werden, gehen, sondern vom Hamsterrad zum in den Fluss des Lebens zu kommen.
Ja.
Das ist die Weiterentwicklung von Fels in der Brandung. Und das haben ja viele Führungskräfte, dieses Gefühl, immer so ein Fels in der Brandung zu sein. Und ganz viel aushalten zu müssen von dem, was da an sie heranschlägt. Und in dem Moment, wo es dauerhaft anstrengend wird, ich mürbe bin, ich müde bin, ich gereizt bin, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass ich meinem Maß nicht gerecht werde. Mhm. Und dann geht es einfach darum, sich diese Frage zu stellen, was wird mir gerecht? Ja, und wie werde ich meinen Mitmenschen gerecht? Und was bedeutet Führung für mich?
Mhm.
Und die Menschen, die im Hamsterrad sind, betrachten, ohne sich dessen bewusst zu sein, häufig Führung als Mittel zum Zweck, dafür selbst weiterzukommen, aber nicht andere Menschen weiterzubringen.
Ja.
Und dann wird es anstrengend.
Ja, und dann wird es
anstrengend.
Weil
es ist nie genug. Es ist nie genug.
Nee, genau. Und dann wird es anstrengend. Dann wird es anstrengend. Dann kannst du halt gut auch im Burnout oder sonst wo landen, dann, wenn es wirklich anstrengend wird.
Ja.
Es ist so schön mit dir. Ich habe eine Frage noch zum Schluss. Was würdest du vielleicht wirklich zum Schluss, bevor ich mich bedanke bei dir, ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen, dass du in meinem Podcast warst, dass du den Hörern so viel wertvolle Tipps mitgegeben hast. Und ich bin ganz erfüllt nochmal. Und ich weiß gar nicht, wie ich es am Anfang gesagt habe, weil ich auch echt aufgeregt heute war, dass du in meinem Podcast bist. Und dass ich während der Ausbildung als Transformationscoach für die Wirtschaft, da haben wir den Film auch gesehen, die Stille Revolution, vielleicht habe ich es auch am Anfang gesagt, ganz, ganz beeindruckend. Und ich kann nur jedem sagen, das Buch, das neue Führen, ich zeige es hier nochmal, ich finde meine Zettel so cool, wie ich hier drin lese, wie ich hier richtig alles bearbeite. Ja, Bodo, da ist richtig mit Ausrufungszeichen. Ich finde, das ist ein ganz wertvolles Buch, das möchte ich wirklich nochmal sagen, weil Führen und sich selber führen, das ist ja das Wichtigste, glaube ich, was wir machen können, uns selber führen. Und was würdest du jedem Menschen, egal jetzt ob Führungskraft oder Nicht-Führungskraft, mitgeben, um glücklich zu leben? Was würdest du da vielleicht als Abschlusswort von dir für die Menschen heute, was würdest du den Menschen mitgeben, dass sie glücklich sein können? Zufrieden, glücklich.
Was für mich in der Vergangenheit, was mich erfüllt hat, war, wenn ich auf die abendliche Frage, was haben andere Menschen heute davon gehabt, dass es mich gibt, eine gute Antwort gefunden habe. Und wenn ich das Gefühl hatte, dass es gut war, dass es mich gibt, dass durch mich jemand etwas weiterentwickeln konnte, etwas für sich lösen konnte, dann in dem Moment hat mich das erfüllt. Also was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt?
Ich bin heute unendlich dankbar, dass du wirklich dich bereit erklärt hast, in meinen Podcast zu kommen. Und ja, ich kann nur sagen, von ganzem Herzen vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, Petra. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ja, dann sage ich euch allen vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis bald und tschüss.